Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Sandplatzsaison ist in Europa angekommen und nicht nur in Monte Carlo, wo im Moment bei den Herren gespielt wird, oder auch in Linz, wo bei den Frauen gespielt wird. Nein, auch auf der Challenger Tour ist sie in Europa inzwischen auf Sand angekommen. Und letzte Woche gab es auf einer spanischen Insel ein Turnier, ein Challenger-Turnier, und darüber müssen wir sprechen, hier bei der Challenger Corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, wie immer mit dabei der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Bon dia, Andreas.
Du bist nicht mehr auf Menorca, du bist jetzt schon wieder woanders hingereist. Wo bist du jetzt?
Richtig, inzwischen bin ich in Monza angekommen.
In Monza findet diese Woche ein Challenger-Turnier statt. Mhm. Und wir haben uns gerade schon dazu verabredet, dass wir nächste Woche auch nochmal eine Challenger-Corner machen werden. Da sind dann auch tatsächlich ein paar prominentere Spieler dann am Start als in Menorca und auf mal in Menorca letzte Woche. Menorca war so ein bisschen der Auftakt, das sehr gut oder sehr für Challenger-Spieler sehr gut besetzte Turniere dann auch auf der ATP-Tour gab, mit Bukarest und mit Marrakesch. Gab es nicht so das ganz große Feld in Menorca, oder liege ich da falsch? Ich möchte jetzt mich hier nicht als Ablehner dieses Turniers dann darstellen.
Ja, also natürlich klar, das in Monza ist noch eine Nummer größer, ist ja auch ein 125er, in Menorca war es ein 100er Turnier, mit Valentin Royer war trotzdem auch ein Top 100 Spieler mit dabei, es war ja sogar auch noch Sebastian Ofner, auch wenn nur kurz im Turnier, werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, also es waren auch zwei Top 100 Spieler immerhin im Turnier mit dabei, also wenn man jetzt rein vom Ranking her geht, liegt es gar nicht so weit hinter Monza, würde ich sagen. Das Interessante in Menorca war natürlich, oder das Besondere waren in dieser Woche die Bedingungen. Auch das wird jetzt dann zu Beginn ja nochmal ein großes Thema sein, denn es war unfassbar windig und das Turnier hat ja zum zweiten Mal stattgefunden. Ich war auch zum zweiten Mal da und bin jedes Mal so Mitte der Woche gekommen. Ich bin, glaube ich, im vergangenen Jahr war ich ab Donnerstag da, dieses Jahr war ich bereits ab Mittwoch vor Ort und es war wirklich unglaublich stürmisch im letzten Jahr schon und auch heuer wieder. Und das hat sich dann wieder zum Finalwochenende etwas gelegt. Allerdings dieses Jahr war es so extrem, dass tatsächlich auch am Dienstag überhaupt gar kein Match ausgetragen werden konnte. Mhm. Und ja, ich habe auch mal überlegt, mir ist ad hoc jetzt auch nichts eingefallen, wo es irgendein Turnier gegeben hätte, wo jetzt wirklich ein ganzer Spieltag lediglich aufgrund des Windes dazu geführt hat, dass eben kein Ballwechsel stattfinden konnte. Und das war natürlich aus negativer Hinsicht das Highlight dieses Turniers und hat natürlich dort die Spieler beschäftigt. Und es war natürlich, wer da mal reingeschaut hat in den Livestream, gerade so in den ersten Tagen schon wirklich sehr kurios, denn es ging eigentlich mehr oder weniger darum, irgendwie nur den Ball übers Netz zu bringen und dann darauf hoffen, dass der andere dann irgendwie den Windstoß abbekommt und nicht mehr an den Ball rankommt. Also es hatte eigentlich nicht viel mit Tennis zu tun, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also wir müssen auch diese Ergebnisse dann, die wir jetzt gleich besprechen werden, so ein ganz kleines bisschen mit dem Sternchen versehen, dass es fast irreguläre Bedingungen waren. Du hast es gesagt, ein Tag war komplett abgesagt wegen des Windes. Ich weiß, wie zornig ich bin, wenn ich auf dem Fahrrad Gegenwind für mehr als 5 Minuten erlebe. Wie muss das erst für Tennisspieler sein, wenn sie in irgendeiner Weise versuchen, den Ball im Spiel zu halten und den Ball innerhalb dieser Linien zu behalten? Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt nimmt man das mit. Es ist ein Allwettersport und beziehungsweise es ist ein Sport, der draußen gespielt wird und solange es nicht regnet, kann gespielt werden. Aber wenn dann wirklich wegen Wind abgesagt werden muss, dann ist schon eine Grenze erreicht, wo man sagen muss, ja, dann kann wahrscheinlich wirklich nicht gespielt werden. Und so war es dann letzte Woche in oder auf Menorca? Auf Menorca, ne?
Auf Menorca, ja. Also das Turnier findet statt im Westen, in der alten Hauptstadt Ciutadella. Und dort hat es auch schon letztes Jahr stattgefunden, in dem hiesigen Tennisclub. Ist ein bisschen abseits dort auch vom Ortskern. Ist ja alles recht klein dort. Der Unterschied zum letzten Jahr war, dass die Semana Santa war, also die Osterwoche in Spanien, was ja so traditionell eigentlich die größte Reisewelle dann auch in Spanien ausmacht. Dadurch hat man natürlich schon gemerkt, waren ein, zwei Leute und Touristen dann ein bisschen mehr da, aber insgesamt ist es ja gerade auch dort im April noch wirklich ruhig, angenehm dort, aber es ist auch unter normalen Umständen auch eigentlich warm. Man kann auch schon ins Meer gehen, wenn man ein bisschen hart gesonnen ist. Also das ist eigentlich eine richtig nette Atmosphäre und auch im Club alle sehr entspannt. Was allerdings vielleicht zu dem Wind noch erwähnenswert wäre, was natürlich sehr interessant ist, was sie natürlich gezeigt hat, welcher Spieler natürlich diese Bedingungen dann auch irgendwie mental annehmen konnte. Ne? Also man hat dann gemerkt, einige, die haben dann ja keine Lust mehr gehabt, sind also dann völlig auch wirklich aus dem Konzept geraten und andere haben gesagt, was soll's, also ich muss es jetzt annehmen, ne? Ich muss damit umgehen können.
Und die Bedingungen sind für beide gleich.
Ja, und das war natürlich sehr, sehr interessant in diesen ersten Tagen zu beobachten, wer das eben konnte und wer das eben vielleicht weniger gut konnte.
Wem das verwehrt worden ist, ist Sebastian Ofner. Der war hier an 2 gesetzt und ist in der ersten Runde gegen den Alternate, Raul Brancaccio, ausgeschieden. Alternate heißt, der Mann war auf der Anlage, hatte eigentlich keine Möglichkeit ins Quali-Drawner noch zu kommen und war auf der Anlage und hat den Hauptfeldplatz bekommen. Und Raul Brancaccio, über den sprechen wir gleich noch, der hat hier die Situation genutzt und hat in der ersten Runde gegen Sebastian Ofner gespielt, 6-3, 1-0 geführt. Dann musste Ofner aufgeben und ihn, Sebastian Ofner, hören wir nach der ersten Runde.
Ja, Sebastian, erste Frage natürlich, wie geht's? Gestern Aufgabe beim Match, wie geht's im Moment? Was war der Grund?
Na so, also so geht's mal ganz okay. Ich bin leider ein bisschen verkühlt, ein bisschen kränklich in den letzten paar Tagen gewesen. Habe ja ein bisschen die Schulter gespürt und dann habe ich gesagt, na, das ist mir nicht wert, dass ich da drüber feiert und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Deswegen ist es rein nur Vorsichtsmaßnahme.
War ja jetzt auch hier ein bisschen besonders mit den Verhältnissen. Schon mal jemals in so einem Windverhältnis in Tennis gespielt?
Nein, also so extrem habe ich noch nicht gespielt. Ich finde, das ist zu extrem. Da müsste man eigentlich in der Regel machen, weil das ist ja dann kein Tennis mehr. Das ist rein nur, wer spielt den Ball einmal öfters irgendwie ins Feld. Aber ja, es war extrem.
Habt ihr da mal nachgefragt, gibt es da eigentlich überhaupt eine Regel, ab wann sowas unterbrochen wurde? Weil am Dienstag, glaube ich, waren die Matches ausgesetzt.
Ich glaube, Regel gibt es keine. Also es ist eher so, dass wenn der Platz nicht geht oder der ganze Sand runtergeweht wird oder so, aber ich glaube, Windregel gibt es keine.
Wenn wir so ein bisschen Anfang der Saison betrachten, glaube ich, läuft es bisher recht gut. Wie würdest du den Anfang oder das erste Quartal dieser Saison werten?
Ja, ich finde, dass es richtig gut war. Also ich habe natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich wieder reinkomme, weil ich war ja wieder eine Zeit raus voriges Jahr und Probleme gehabt. Deswegen ist jetzt von den letzten 5 Wochen waren 4 eigentlich wirklich gut. Deswegen glaube ich, war das schon recht positiv.
Die Sache in Australien, wie lange hat es vielleicht noch ein bisschen gedauert?
Ja, gar nicht. Also das ist sowas, was das passiert einmal und dann ist erledigt.
Und die Turniersieger haben dann wahrscheinlich ein bisschen darüber hinweg, oder hat es dann auch ein bisschen übertüncht, das Ganze, sage ich jetzt mal. Die Turniere in Frankreich waren ja gleich besonders gut. Wie war die Erfahrung dort?
Ja, man 2 Turniere hintereinander gewinnen, 200 in Frankreich, ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Weil die sind immer gut besetzt, da spielen immer sehr gute Spieler. Deswegen, es war schon eine sehr, sehr, sehr gute Leistung.
Du warst letztes Jahr hier, glaube ich, auch schon mit Menorca, ich glaube, du hast ein Doppelturnier sogar gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Gibt's oder gab es dort irgendwas, was ihr auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr so ein bisschen anschauen konntet, ein bisschen was hier herumschauen konntet, was vielleicht besonders hier in Erinnerung geblieben ist?
Nein, nicht wirklich. Also es gibt leider, also zumindest dort, wo es Hotel ist, das Hotel ist super, aber rundherum gibt es nicht viel. Und dass man irgendwo weiterhin fährt, für das ist die Zeit nicht da, deswegen nichts Besonderes.
Wie sieht es jetzt aus? Ich glaube, jetzt geht es dann weiter. Wie sehen die nächsten Wochen bei dir aus?
Ich werde spielen Barcelona-Quali, Madrid-Quali, dann hoffentlich geht es in Rom Hauptwehr was. Da bin ich sehr, sehr knapp dabei. Dann wäre Genf und dann Paris.
Also ist jetzt auf jeden Fall die Tendenz, eher auf die ATP-Turniere jetzt zu gehen?
Genau. Also vor allem jetzt mit dem Ranking, was ich jetzt wieder habe. Man muss ja schauen, dass ich es ausnütze. Oder ausnütze. Man muss zwar Quali spielen bei den größeren Turnieren, aber trotzdem, glaube ich, ist es gescheiter, wenn man dort spielt. Weil wenn man gut spielt, dann gewinnt man überall seine Matches. Und dann zahlt es doch schon mehr aus bei den größeren Turnieren.
Super. Ich wünsche euch viel Erfolg und gute Reise. Danke dir.
Danke.
Es ist bitter. Für Sebastian Ofner geht es immer 1 Schritt nach vorne, 2 Schritte zurück, hat man das Gefühl momentan.
Ja, wir haben ihn ja schon oder begleiten ihn ja schon über mehrere Jahre hier und man hat immer das Gefühl, es ist immer irgendwo ein Zipperlein da gewesen. Es war ganz bestimmt schon mal die Zeit gewesen, wo es auch ein bisschen schwerwiegender war. Jetzt hat er ja die Entwarnung gegeben. Das Interview habe ich geführt am nächsten Tag, kurz vor seiner Abreise. Ich habe ihn zufällig noch im Club getroffen und habe mich dann eben mit ihm unterhalten und er hat ja dann auch mehr oder weniger hier eben die Entwarnung gegeben, dass es eben jetzt nichts Ernsthaftes war, weil wenn man den Namen Sebastian Ofner und die drei magischen Buchstaben RET, mhm, retired sieht, mhm, dann also zucke ich immer schon ein bisschen zusammen, muss ich sagen, denn wer weiß, was dann ja im schlimmsten Fall da leider wieder den Österreicher vielleicht trifft. Diesmal war es eben ja, nicht auch so. Ich glaube, er hatte dann ja auch wirklich gesagt, das war jetzt dann auch nicht der Moment, bei den Bedingungen dann jetzt auch wirklich nochmal hier wirklich tief reinzugehen und gesagt, okay, dann machen wir lieber Vorsichtsmaßnahme, brechen das Ganze ab und setzen jetzt den Kurs auf die ATP-Tour.
Na, also aufgegeben gegen Raul Brancaccio, über den sprechen wir gleich noch. Wollen aber erst nochmal einen anderen deutschen Spieler hören, nicht einen anderen deutschen Spieler, sondern einen deutschen Spieler hören. Und das ist Justin Engel. Der ist ja auch angetreten, ist in die zweite Runde gekommen, war an 5 gesetzt, hat in der ersten Runde Iñaki Montes de la Torre besiegt in 3 Sätzen und verlor dann gegen Alejo Sánchez-Quiles mit 0-6 und 5-7. War das auch ein Opfer des Windes?
Ja, da ist er schon ein bisschen besser geworden. Also das Erstrundenmatch, wo ich ihn dann auch gesprochen habe danach, das war so das erste Match, wo der Wind nachgelassen hat und wo man wirklich sagen konnte, das hat unter regulären Bedingungen eigentlich stattgefunden. Klar kam man da die eine oder andere Böe noch mit da quer reingeschossen, aber es war jetzt wirklich nicht so, dass es komplett abwegig war, dort irgendwie zu spielen, sondern es waren eigentlich wirklich reguläre Bedingungen und das hat man im Match dann auch angemerkt. Erste Runde war wirklich ein tolles Match, war auch spannend und in der zweiten Runde ein kompletter Fehlstart irgendwie gehabt, nicht in diese Partie reingefunden und ja, ehe es er dann wirklich irgendwie angefangen hat, dann Rhythmus zu finden, war das Ding dann eigentlich auch schon durch. Und das war eben so die Geschichte von Justin Engel, der eigentlich sonst sehr motiviert war und sich ja sehr motiviert auch angehört hat, vor allem nach der ersten Runde, die er dort gespielt hat.
Hören wir mal rein, was er dir nach der ersten Runde gesagt hat, hier nach dem Turnier oder beim Turnier in Menorca nach der ersten Runde, die er erfolgreich bestreiten konnte.
Ja, Justin, Glückwunsch. Guter Auftakt hier ins Turnier. Wie glücklich warst du vielleicht darüber, dass der Wind auch noch nachgelassen hat zum Auftakt jetzt deines Matches?
Ja, auf jeden Fall war ich mega glücklich. Das war echt nochmal ein Gamechanger. Also dann habe ich nochmal mich ein bisschen besser eingefunden. Ja, es war ja unglaublich windige Tage jetzt, die letzten 3, 4 Tage oder 5 Tage. Und man hat fast nicht trainieren können. Ich habe, glaube ich, jetzt in 5 Tagen 1,5 Stunden Tennis gespielt. Und es war echt jetzt brutal, jetzt auch am Anfang des Matches jetzt irgendwie Rhythmus zu bekommen und so. Aber ich bin aber mega glücklich, dass ich es geschafft habe, heute zu gewinnen und freue mich schon auf die nächste Runde.
Heute in dem Match war nicht einfach. Was war am Ende vielleicht der Schlüssel zum Erfolg?
Einfach hart im Kopf geblieben, einfach gefightet, einfach mein Bestes versucht und es hätte auch natürlich andersrum gehen können, weil der hat auf einmal mega gut gespielt im zweiten Satz, hat jeden Ball rausgelaufen, aber ich bin stark geblieben, habe weiter gekämpft und ja, deswegen stehe ich jetzt in der zweiten Runde.
Letztes Jahr hier, glaube ich, schon gespielt. Was macht das Turnier vielleicht auch so besonders aus hier?
Was besonders ist hier am Turnier, dass es immer windig ist. Ich meine, das Hotel, die behandeln uns hier gut, das Essen, alles ist super hier. Das einzige Blöde natürlich hier Wind, aber jetzt Samstag, Sonntag, wenn ich da noch drin bin, wird es wieder super windstill und freue mich schon.
Jetzt hast du die Saison mit einem neuen Trainerduo begonnen. Kannst du uns ein kurzes Update darüber geben? Hier bist du jetzt, glaube ich, alleine.
Genau, hier bin ich alleine, ja, weil der hat auch einen Termin gehabt. Aber ich war hier kurz mit dem Physio dabei. Aber das war jetzt ausnahmsweise, dass er jetzt nicht dabei ist. Jetzt die nächsten Turniere wie BMW Open und so ist er wieder dabei.
Das heißt, Didi Kindelmann oder Ulf Fischer?
Didi Kindelmann erstmal jetzt, ja.
Okay, genau. Und wie läuft das dann? Das heißt, der schaut sich das am Stream an und jetzt diskutiert er gleich über das Match.
Genau, ja. Wahrscheinlich wird er sich wieder ein bisschen aufregen, warum ich da einen Stopp zu viel gespielt habe, aber alles gut. Schauen wir mal.
Genau. Ist ja einer, der es manchmal ein bisschen genau nimmt. Ist das auch etwas, was dir vielleicht jetzt weiterhelfen kann?
Ja, sicher. Ich meine, ich muss auf jeden Fall solider werden und professioneller auf dem Platz. Also mit taktischen und nicht mal immer mal jetzt wie heute beim Wind jetzt einmal plötzlich den Stopp spielen, also zu viele Stopps. Aber ja, auf jeden Fall wird es mir sehr helfen, wenn man da ein bisschen so strikter ist.
Wie würdest du vielleicht jetzt mal das erste Quartal dieser Saison bewerten?
Leider nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe, aber ich bin trotzdem weiter positiv. Klar, ich meine, Tennis ist immer so, man hat Up und Downs und ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten Turniere und gebe mein Bestes und sehe es positiv.
Aber ist da eine Sache, die vielleicht rausgestochen hat? Davis Cup oder?
Ach so, ja, genau, Davis Cup. Entschuldigung. Das ist so ein 18-jähriger Kleinkind-Gedanke, da immer nur das Negative sehen. Nee, auf jeden Fall Davis Cup, mega. Es war echt super cool, dass ich wieder da gewonnen habe, Match Tiebreak. Auch wenn es um nichts ging, trotzdem ist immer cool, da im Davis Cup allein schon dabei zu sein. Und ja, das ist auf jeden Fall ein mega Höhepunkt gewesen. Und ja, jetzt geht es dann wieder zu den BMW Open, Hamburg, Stuttgart. Jetzt freue ich mich wieder drauf. Und vielleicht nehme ich jetzt einen Schwung von heute und schau mal, wie es hier weitergeht.
Genau, jetzt sind wir noch hier. Was können wir noch erwarten von dir?
Alles kann man erwarten. Also ich bin mega positiv, gebe mein Bestes und freue mich.
Super, schön.
Genau.
Viel Erfolg. Danke.
Danke.
Es gibt ein großes Problem im Spiel von Justin Engel noch und der ein oder die andere ist vielleicht so ein kleines bisschen ungeduldig, warum geht das nicht schneller? Auf der einen Seite können wir sagen, die Jungs in den Top 200 können alle relativ gut Tennis spielen, aber es gibt nach wie vor eine große Hürde im Spiel von Justin Engel und das ist der Return. Da kommen einfach nicht genug Returns. Ich habe ihn das letzte Mal live spielen sehen bei den Australian Open in der Quali und dort verlor er gegen George Lofhagen, hatte sich 2 Breakbälle oder 3 Breakbälle im gesamten Spiel in einem einzigen Spiel erarbeitet, ansonsten kam er nicht über 30 und das ist im Moment das Thema, woran er arbeiten muss. Er hat viele Facetten, die meiner Meinung nach jetzt schon Top 120, Top 100 würdig sind. Aber der Return ist tatsächlich noch ein ganz großes Problem und das hat man hier dann auch im Match gegen Sanchez Quiles gesehen, auch wenn die Wettbewerbsbedingungen tatsächlich schwierig waren, aber dieses Thema muss er in den Griff kriegen, möchte er höhere Weihen empfangen.
Ja, vor allem scheint sich das auch so ein bisschen in dieser Saison dann auch wirklich durchzuziehen, denn er ist diese Saison noch bei keinem Turnier über die zweite Runde hinausgekommen. Und ja, das hat sich jetzt leider aus seiner Sicht eben wieder in Menorca bestätigt. Neues Trainerteam ja auch mit dabei, haben wir drüber gesprochen. Also beziehungsweise in Menorca war er eigentlich alleine. Der Physio war zu Beginn der Woche noch mit da. Als er dann allerdings im Hauptfeld dann angetreten war, war er dann wirklich auch alleine. Und ja, ist dann vielleicht auch so ein bisschen was Besonderes. Aber ich glaube, das hat jetzt damit nicht wirklich was zu tun. Du hast gesagt, Return ist ein Thema. Es ist natürlich immer die Konstanz, ne, bei den Spielern in diesem Feld und die Dichte ist einfach da. Du hast das angesprochen. Das ist halt alles keine Laufkundschaft bei diesen Challenger und gerade auch bei diesen 100er, 125er Turnieren. Das ist eine wirklich ganz, ganz knackige Angelegenheit gegen, von Runde 1 an bereits. Und das ist einfach nicht einfach, da sich wirklich durchzusetzen. Und wenn man dann nicht konstant eben diese 4-5 Matches in einer Woche spielen kann, dann bleibt man da eben auch auf der Strecke. Und das muss man ja dann nicht nur in einer Woche, sondern dann auch noch möglichst über mehrere Wochen hin bestätigen. Und genau das ist das, woran diese Spieler in diesem Ranking einfach immer arbeiten müssen. Die Anlagen sind da, das hast du gesagt. Das mit dem Return mag sich auf Sand dann vielleicht auch nochmal ein bisschen relativieren.
Ja. Yeah.
Als vielleicht dann tatsächlich auf den schnelleren Belegen. Da sehe ich seinen Vorteil eher darin, dass er den Ball noch sehr schnell beschleunigen kann und dadurch auch wirklich auch einen Winner hat, ne? Was ja vielen Sandplatzspielern oder auf Sand dann vielleicht auch vielen Spielern fehlt. Also da sehe ich den Vorteil eher darin drin, aber das Ganze dann natürlich eben auch konstant zu bringen. Darin liegt die große Kunst.
Ja, also Justin Engel hier in der zweiten Runde ausgeschieden. Auch in der zweiten Runde, beziehungsweise eine Runde weitergekommen, ist noch Jonas Voratek aus Tschechien. Auch der als Alternate angetreten, gewann in der ersten Runde gegen Jaroslav Demin. In der zweiten Runde gewann er gegen Roberto Caballes Baena, eine Challenger-Legende quasi schon, beziehungsweise auch Bundesliga-Legende, können wir sagen. Und verlor dann in der dritten Runde, beziehungsweise im Viertelfinale gegen Dali Blanche aus den USA, der sich jetzt auch so langsam auf der Challenger-Tour etabliert. Jonas Voratek, hören wir mal im Interview, weil da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
Okay, yeah, so first of all, congratulations, first round victory here, but in very special conditions. What can you tell us a bit about this match today?
Yes, thanks. I'm just happy that I got through, that I won. It was very tough conditions, probably. It was so windy. I don't think I've ever played in this wind. So it was difficult, struggling every point, just trying to put it as good as possible. But yeah, it was tough. It was just too windy.
How do you approach a match like this in terms of your mindset?
Yeah, I mean, there will be balls, like easy mistakes, like, I don't know, the mistakes that doesn't make sense because of the wind. Mm-hmm. You know, I just touch the ball and it's flying almost to the fence. So I would say just try to stay positive and just keep going and keep playing every point.
Is it your first time here in Menorca?
Yes, first time.
What are your impressions apart from the wind?
Apart from the wind, it looks like nice tournament, nice hotel, nice hospitality. Tournament, enough practice courts, I feel pretty good, but the wind is a little bit difficult.
Have you already had the chance to go to the city or see something when the play was suspended here?
To be honest, we just went basically only to the spa in the hotel because it's too windy, so we didn't go anywhere, but maybe we will have time maybe in the next days.
How would you rate your first quarter of the season so far?
My first quarter of the season, I would say, I mean, I started the year around 450, 440. Now I'm like 320. So I would say it's going in the right direction. Of course, I need to improve and play better every week. But I would say it's not bad. So I would say solid.
I think you also played in Kigali for the first time. How was the experience in Rwanda for you?
Rwanda, it was a very nice tournament, I have to say. I didn't know what I should expect, but it was a nice tournament. Just it was also very difficult playing conditions because it was 1,500 mm-hmm. and very fast balls. So I was struggling a little bit with that it's flying too fast, but I got used to it a little bit for the second week. But I have to say, it was a nice tournament overall.
Obviously, you want to stay here in the tournament as long as possible, but how will your schedule look like for the rest of the, for the next couple of weeks, I have to say?
I'm playing, this is like my sixth tournament already in draw. I went here only because I got main draw. So next week, for sure, I will just practice and take off from the tournament. And then let's see, there are 2 weeks, which I don't know what exactly I will do. Probably maybe Oiras if I get in, or Rome. And then there are starting the challengers in Czech. There is Ostrava, Prague. So I think I will play this. And yeah, let's see how I will do every week and I will schedule.
How do you, or do you set yourself any goals in terms of ranking positions?
Of course, the goal is to get as fast as possible to qualify Grand Slams. But yeah, mostly I focus always week from week. I mean, the goal for every tennis player is to go top 100, of course. But I would say it's better to focus on the smaller goals, which are closer, and yeah, to go from there.
Perfect. Thanks a lot. All the best.
Cheers, thanks.
Jonas Voretic. Bekannt geworden ist er als der Junge mit dem Kochlöffel. Es gibt ein Video von ihm als 12-Jähriger, wo er mit einem Kochlöffel Tennis trainiert hat. Und das ging damals durch die sozialen Medien. Ich habe noch letztens einen Artikel gelesen aus 2023 vom Tennismagazin, wo das dann auch nochmal aufgeführt worden ist. Den Sprung nach oben, beziehungsweise in die Top 150 jeweils oder auch in die Top 200, hat er noch nicht geschafft. Er ist im Moment außerhalb der Top 300. Er war ein als großes Talent avisiert worden. Er hatte mal Ende 2024, Anfang 2025 eine mehrmonatige Phase, wo er kaum gespielt hat. Ansonsten hat er eigentlich durchgezogen, aber so richtig ist seine Karriere nie auf die ganz großen Gleise gekommen.
Ja, ehemalige Junior Nummer 1.
Genau. Und Doppel Australian Open hat er gewonnen.
Ja.
Im Juniorenbereich.
Im Übrigen auch sein Gegner in der ersten Runde. Auch das ist ein ehemaliger Junioren Nummer 1. Das war nämlich ein Duell. Mhm. Zwei ehemaliger Juniors Number 1 Players. Das Match war, und deshalb habe ich mich mit Jonas da auch nachher unterhalten, also wirklich komplett, das können wir nicht ernst nehmen. Das war ein komplett Tornado-Verhältnis, muss man schon was sagen, wie er stattgefunden hat. Also das muss man mit Vorsicht genießen, aber es ist so ein bisschen die Voraussicht, weiß nicht, wie alt jetzt Danny ist, aber Voreitek ist jetzt 25, der Kollege in der ersten Runde, der ist auf jeden Fall, glaube ich, mindestens 3-4 Jahre jünger und da ist natürlich immer so die Frage, ist das vielleicht die Zukunft, die ihm im schlechtesten Fall dann vielleicht bevorsteht, also ohne ihm jetzt hier komplett alles abzusprechen, aber du hast es ja gesagt und das ist eben natürlich die Bürde, die er da eben hat, es sind unfassbar viele Hoffnungen mit ihm natürlich da verbunden gewesen mhm. und die konnte er, so fair muss man sein, natürlich immer noch nicht komplett bedienen. Ne? Also er hat 5 Titel auf der ITF-Turnier bisher gewinnen können, noch kein Challenger-Erfolg mit dabei gewesen, waren dann eben auch eher kleinere Turniere, wo er bisher erfolgreich war. Du hast gesagt, es mag auch die ein oder andere verletzungsbedingte Pause mal dazwischen gewesen sein, aber insgesamt, ja, hat man zwischenzeitlich schon mal, als er dann da eben auch aus den Top 300 rausgeflogen ist, schon ein bisschen so den Eindruck gehabt, naja, also jetzt geht da gar nichts mehr voran. Jetzt hat er in dem Jahr teilweise wieder ein paar Ergebnisse gehabt, hat Viertelfinale in Zadar jetzt eben gehabt, kam jetzt im Viertelfinale eben nochmal in Menorca. Ja, Carballes Baena geschlagen in der zweiten Runde, das ist auch ein Ergebnis, was man auf jeden Fall mal hier stehen lassen kann. Also er ist bestimmt noch nicht am Ende seiner Karriere, das wäre absolut verfrüht, das zu sagen, aber er hat natürlich noch nicht das geliefert, was man sich eben natürlich von ihm erhofft hat. Und wenn du halt als Nummer 1 Junior da rausgehst, gewinnst Doppel Grand Slams, dann ist halt einfach schon der Fokus auf dir drauf und dann ist eben die Frage, wie gehen die Jungs damit auch eben um und manche können es dann eben auf dem Pro-Circuit dann auch nicht bestätigen.
Ja, also das ist ja jetzt nichts Verwerfliches oder so, dass man sagt, hier ist gescheitert oder so. Das es passiert eigentlich einfach bei manchen nicht und bei manchen passiert es dann. Und das hat man in Deutschland dann auch gesehen bei dem einen oder anderen großen Talent, dass es nicht mehr auf die Profitour geschafft hat, männlich wie weiblich. Und damit muss man umgehen und damit muss man umzugehen versuchen. Und Jonas Voretek, der versucht es und ist jetzt Top 300, ist er nicht mehr momentan. Ob die Karriere wirklich nochmal Fahrt aufnimmt, ob er irgendwann so die Kurve bekommt, rein karrieretechnisch, das weiß ich nicht, das steht abzuwarten, aber es ist halt immer sehr spannend zu beobachten, gerade diese Junioren mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Du hast natürlich, zwischendurch hast du den Rafael Roda mit dabei oder Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner und dann passiert es halt, dass manche Spieler dann auf der Strecke bleiben.
Ja, also um Gottes Willen, um das noch klarzustellen, also mit Scheitern hat es hier natürlich nichts zu tun. Ne? Also das will ich nochmal ganz klar sagen. Also sich hier auf Challenger-Ebene zu beweisen, unter den Top 300 der Welt zu stehen, das ist eine ganz, ganz große Leistung. Aber ganz klar, und ich glaube, das versteht auch jeder richtig, es geht natürlich um die Erwartungshaltung, die einfach dadurch geweckt wurde, wenn du eben so ein großer Junior bist. Und deshalb ja auch häufig meine Frage an die Spieler, wenn sie dann eben auf Challenger-Ebene oder auf ITF-Ebene unterwegs sind. Was sind so die größten Herausforderungen? Das interessiert mich ja wirklich, weil das ist ja wirklich der erste große Knackpunkt. Und deshalb fand ich es ja bei den Spaniern beispielsweise ja immer so gut, dass sie sehr früh auch auf die ITF-Turniere gegangen sind. Viele Deutsche haben lange, lange Junioren immer gespielt und haben dann oftmals diesen Schnitt und diesen Schritt dann eben nicht geschafft. Die Spanier hatten immer den Ansatz schon sehr früh, die Jungs dann eben auf die ITF-Tour zu schicken. Und so ein Rafael Jodar, den hatte ich vor 2 Jahren beim ITF in Big. Mhm. Wir hatten den, glaube ich, auch hier in der Challenger Corner da gehabt. Mhm. Da hat man natürlich schon gemerkt, naja, also der hat da seine Entourage mit dabei gehabt, der hat sein Team, man hat gesehen, das ist ein richtig guter. Aber dass der natürlich dann in 2 Jahren dann schon ein ATP-Turnier gewinnt, wenn es eines der Schwächeren vielleicht ist in Marrakesch, aber nichtsdestotrotz. Ne?
Völlig egal.
Ja, verglichen mit Voretek, wie gesagt, noch nicht mal ein Challenger-Erfolg. Mhm. Das hat er schon mal in seinen Büchern drinstehen. Und das war natürlich auch nicht so zu sehen. Ne? Aber ich bin jemand, der immer eigentlich denkt, dass es immer sehr, sehr ratsam ist für die Jungs, dann doch schon mal früh da reinzuschnuppern im Herrentennis, weil das ist einfach eine andere Nummer.
Ja, also Jonas Voretek ist hier im Viertelfinale ausgeschieden. Ein Spieler, der auch noch nicht die Top 300 erreicht hat und hier allerdings ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat, ist Alex Martinez. Alex Martinez war hier als Qualifikant eingetreten und hat dann Thiago Pereira, dann Valentin Royer besiegt, dann Paul-Martin Tifon aus Spanien und dann Daniel Rincon aus Spanien besiegt, bevor er dann im Finale Raul Brancaccio unterlag. Großartiges Turnier von Alex Martinez und wir hören ihn jetzt zweimal, nach der ersten Runde und nach dem Halbfinale, weil dem hat Florian Heer zweimal aufgelauert.
Okay, so first of all, congratulations, big win out there. But conditions were pretty tough, I guess. How was it on court today?
It was really hard, really tough mentally. And I specifically focused on adapting, you know, like not expect much of tennis, just expect a fight and expect to be able to adapt when the ball's moving in the midair, in the middle of the point, and weird shots come in. So that's that was my focus, and it worked well. So,
ever played in conditions like these?
Well, I was in college in Oklahoma for 4 years. There's a lot of wind and tornadoes there.
Okay.
So I'm a little, I've grinded in these conditions a few times. Maybe not as strong as today, but definitely in strong winds. So maybe that gave me a little bit of a push to get this win.
What did you study?
Human relations.
And you graduated?
Yes, yes, graduated. It's going to be 2 years ago now.
With a bachelor's degree? So
Yeah.
Okay. So how was the time in the U.S.?
It was great. It was really good. It was really, really learning, really good learning process. You know, you're 4 years there and you're surrounded by people that are trying to push you to be your best. So it does really help you to get your, you know, try to get your best version of yourself. So for me, it was a great experience.
So I think it also helped you to get to the pro circuit, right?
Oh, yeah. Yeah, absolutely. I finished with the All-American and the ATP Accelerator program they did with college. My last year, I got some of that. So it helped me get into challengers easier at the beginning, and I could get my rankings up quite faster than maybe the usual method, right? So yeah, that was really helpful, yeah.
So how is it for you right now? Where are you based? What are your coaching situation? What can you tell us about this?
I have a coach, fitness coach. I have a couple of tennis coaches and a fitness coach now back in Spain, Barcelona. And yeah, that's been how I've been working now. But I have a little couple injuries, both of my knees. Mm-hmm. So I've been a little delayed in competing, and maybe my results haven't come yet. And I've been dealing with that, a lot of pain, but I had to keep practicing, keep, you know, pushing. So, but I'm feeling a lot better now, and hopefully I can get recovered and feel better, and every time is better, right? Mm-hmm. So
how would you describe your own game style? What are your strengths and maybe your weaknesses yourself to work in?
I think I'm definitely a server with a forehand. Mm-hmm. That's how I want to picture myself. But I believe I'm also fast and have pretty good defensive skills. Yeah, but mostly I would rely on my serve and my forehand mostly, yeah.
Is it that you're also, prefer playing on hard court because you won two titles there?
Yeah, probably, yeah. But I am Spanish, so
yeah.
I've played 18 years, you know, growing up in clay, so it's not hard for me to adapt, so, yeah.
So, what are your goals? What are your also maybe do you set yourself any goals in terms of ranking positions as well?
No, not really. I did after college. It was, you know, there's a lot of good players out there everywhere in college and the tour everywhere. And when you start comparing yourself with other players, to me, it's just downfall, right? Mm-hmm. You can't really, you know, thing that you want to be better, you want to be better ranked, have a better position, make more money, because I think those things create doubt in my mind, so then I can't really play my game. Mm-hmm. So that's my focus right now. I'm not looking to achieve anything. I'm just trying to improve myself and enjoy the sport, which is a great sport. And sometimes, you know, you struggle so much mentally, each player, each, you know, all of us, right? Because it's so hard, so mentally, like, draining, so many pressure moments, so many things that require a lot of energy and a lot of strength, right? So instead of just taking that as a punishment when you don't do good or you're not feeling great, you know, you're just trying to improve yourself, and the reward is different, right? Mm-hmm. You're rewarding yourself by improving every day. Mm-hmm. So that's my focus right now, and that's how I'm thinking towards this year. And yeah.
When you're off the court, what are your hobbies?
Mm-hmm. Not much. Pretty much zone out and you know, maybe play some video games. I do play some video games to, you know, kill time, you know. But I go switching. This week, for example, it was a chess week. Me and my coach have been playing a lot of chess.
Okay.
A lot of chess. But if not, definitely going outside, going for walks. You know, you get the chance to visit a lot of places, so I do like going for a walk, trying to see a little bit of what's around and maybe meet some locals. You always know some weird traditions in each place, right? So that's also really fun for me.
Have you already found a favorite spot?
I don't know. I haven't thought of it. No, I don't have a favorite spot. No.
But here in Menorca, a favorite spot here in Menorca, maybe?
Maybe, hopefully not with this wind. You know, it's not comfortable. but maybe, you know, never know. It helps me win, you know. Winning, it always makes you like that place more, right? So,
talking about this win today, was it one of the biggest victories of your career so far?
It was definitely a big win, yeah. I lost to him a year ago on a semis and a 25K. It was a tough match, 6-4, 6-4. But, you know, today I had, like, I felt I needed that redemption, you know. I needed that. So I was, like, really locked in, trying to not get mad with the wind and all this stuff. And it paid off. So it was a really good win for me, yeah. Really excited.
Perfect. Finally, what can we still expect from you here for the rest of the week?
I don't know. My best, hopefully. You know, I always try to keep a smile on my face, even in these conditions, because, you know, I think it's the most important thing in life, you know, besides tennis, besides everything else, you know, be able to smile. I think it's something that needs to be, you know, encouraged, right? So I try to encourage myself to do that. And yeah, just fight as hard as I can and try and be as happy as I can.
Perfect. Sounds good. Thanks
yeah.
a lot.
Yeah. Thank you. Cheers.
Yeah, first of all, welcome to the final. Congratulations. Mm-hmm. Yeah, it was a big win out there. What was the key to success today?
It was staying strong mentally, for sure. Yesterday it was a very physical day for both of us. We played both two matches, and, you know, it's clay also, so it's very exhausting physically, right? And after a day like that where you get two big wins after a huge effort, it's easy to let go. And And to me, I was really thinking on backing up that win today, because the job wasn't done. You know, it was the semifinal. You know, you always need to aim for the biggest, right? And having two big wins against a top 100 and a top 200 player the same day, you can feel really happy and, you know, say, oh, this is great. But, you know, at the end of the day, you got to play each day, each and every single day. So that was my main focus, which, you know, it got me nervous because I felt some kind of responsibility to win today, to back up those wins from yesterday. But I think I stayed really strong mentally, stayed there every point during the match. You know, had many break points. Even if I didn't close it out, I gave myself chances every single game. So I think I did a really good job with that.
Absolutely. Was it a bit shaky towards the end?
Yeah. Yeah, it was a little bit shaky towards the end. I got a break up in the second set, and I didn't, you know, I got 3-2 up, I broke him there, and I couldn't, that next game, I rushed a little bit on my serve. I didn't play well my game that was working. But, you know, even though you can't get down for that, right? You're still 3-all on serve, and you still got to give yourself chances, you know. Back again, after I got a lot of break points, I didn't, how do you call it? I didn't do, you know. I had some break points I didn't do, but I just kept giving myself the chance to be in that position, right? So I think because of that toughness of staying in every point, that's why I ended up winning, because it was so close, 7-5, 7-5.
So now you're in your second challenger final, I think, the second one after El Espinar.
Yes.
So what does it mean to you?
You know, I think it means a lot, you know, because there's a lot of struggle and a lot of pain going through this, you know, sport. You gotta sacrifice a lot, you gotta work very hard. It's very tough mentally as well. So I think it's just the reward for the push that I've been doing the past couple months after an injury. So I'm just really happy that I get this opportunity and I can, you know, hopefully win it, right? Because that's when you play finals, right? You want to win them. So. But either way, it's not the end of the world if I win or lose. You know, there's another tournament next week, so you can't really take it that serious, right? You just got to keep playing and keep improving, like I told you the other day, just trying to be better every day.
Tennis never stops.
Yeah, yeah.
This is more or less, well, a home tournament for you as a Catalan. Uh-huh. Do you have some family here?
I don't. No.
No,
I don't.
Because there is some support in your box. It's only your coach who is with you, or?
Yeah, I came here with my coach. Mm-hmm. Yeah, my friends, my coach this week, and the first time I travel with him. But, you know, so far he's doing very well. So we'll see.
Have you already found kind of a routine after the days here in Menorca?
Yeah, I have.
Which one?
And it's we always go after dinner around 8:30, 9. Mm-hmm. We always go take a walk, mm-hmm. you know, and keep our phones in the room. And we just go walk around. There's a good environment in the town, mm-hmm. you know. It's very tranquilo, you know.
Yeah.
And it's good to disconnect. We go walk around, we go to some little bar, maybe hang out there for an hour, and then we go back to the hotel and we sleep and we can rest well. It's like a disconnection of all this tennis and all mm-hmm. the things you have to do, right? So it's been helping. We've been doing it since Tuesday, and you know, here I am, so I'm gonna keep doing it.
Yeah. And about tomorrow, do you know the guys? What do you expect from the final tomorrow? Any preferences in terms of your opponent, maybe?
No, not really. You know, I just just hope the best for both of them. You know, whoever is better will win, and I face him tomorrow, and I'm just gonna try and play my game how I've been doing it and play that way, and if the other guy's better than me, then too good. But yeah.
But I haven't checked him. Have you ever played again once?
I played Raul, mm-hmm. Raul before, yeah. A year ago. Didn't go. He beat me. But yeah, different time now. I feel a lot better about myself. So.
Perfect. Thanks a lot. Have a good rest. See you tomorrow.
Yeah, thank you.
Alex Martinez, wo bestand dein Interesse, als du ihn nach der ersten Runde aufgesucht hast?
Eigentlich,
du wolltest Spanisch sprechen.
Ja, gut, aber das mag das eine sein. Aber ich nehme ja hier auch die Interviews gerade für die Challenger Corner dann ja auch auf Englisch auf. Und das war dann vor allem natürlich so der erste Überraschungsmoment für mich, denn ich kannte ihn nicht. Ich hatte noch nie mit Alex Martinez etwas zu tun gehabt. Und dann ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass er perfektes Englisch spricht. Und dann kam natürlich der ganze Background US College und so weiter, was ja in Deutschland schon fast oder mehr oder weniger normal ist, geworden ist. In Spanien ist es doch noch relativ selten. Und das in Verbindung mit dem, dass es ein angenehmer Zeitgenosse einfach war, mit dem man gut sich unterhalten konnte, war das natürlich dann so ein Aha-Effekt für mich. Und dass der natürlich dort dann so ein tolles Turnier spielt, das kam dann natürlich mit dazu. Ich wollte natürlich zu Beginn vor allem mit vielen Spielern vor allem über die Verhältnisse sprechen, wie sie damit umgehen und so weiter. Und er hat es ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dadurch, dass es dann am Freitag vor allem so einen Packed Schedule gab mit Zweitrunden-Matches, Viertelfinale an einem Tag und er ja da auch Valentin Royer unter anderem geschlagen hat, also den Top-Seed rausgenommen hat innerhalb eines Tages. Das war natürlich schon eine besondere Leistung. Da war er dann auch zu Recht sehr, sehr stolz auf sich. Und deshalb war es für mich so einfach, wollte wissen, was natürlich ihm sein Hintergrund ist. Und ich glaube, 25 ist er, also er ist auch nicht einer der Jüngeren, die plötzlich dann auf der Tour aufgetaucht sind, und dann war der Grund klar. College war eben vorher angesagt und deshalb der verspätete Toureinstieg.
Er spielt erst tatsächlich seit Mitte 2024 regelmäßig auf der Tour, hatte vorher dann 2023 mal eine längere Zeit noch, wo er gespielt hat, aber zwischendurch dann wieder 8-9 Monate Pause. Also, dass er jetzt erst Top 300 steht oder jetzt 305 der Weltrangliste steht, darf nicht verwundern. Aber es gibt dann auch Karrieren, die später noch angefangen hat. Wir denken zum Beispiel aus deutscher Sicht an Dominik Köpfer, der ja auch lange Jahre dann auf dem College gespielt hat und dann erst relativ spät seine Profikarriere begonnen hat, und wo die hingeführt hat. Leider jetzt im Moment mit Verletzungen nach wie vor außer Gefecht gesetzt, aber der war schon mal Top 45, und dahin kann es dann auch für Alex Martinez noch gehen. Und das wird dann wirklich spannend zu sehen sein. You heard him here first auf jeden Fall. Es sei denn, ihr folgt irgendwelchen College-Radios in den USA, die vielleicht mal über Tennis berichtet haben und vielleicht ihn dann auch mal mit im Interview hatten. Also Alex Martinez war das, ein ganz spannender Spieler, der hier dann im Einsatz war und ins Finale eingezogen ist. Und das Finale gewonnen hat Raul Brancaccio. Und da sind wir wieder mit am Anfang des Podcasts, als er nämlich Sebastian Ofner in der ersten Runde besiegt hat. War das der Auftakt zu einem wirklich tollen Siegeslauf von ihm. Erst in der zweiten Runde dann Matteo Martino aus Frankreich. Dann hat er Alejo Sanchez-Quiles besiegt, den Justin Engel-Bezwinger. Dann Daly Blanche und dann im Finale Alex Martinez 6-1, 6-4. Gegen Daly Blanche hatte er große Probleme. 7-6 im dritten Satz, aber im Finale ist er durchgerauscht. 6-1, 6-4. Das Siegerinterview mit Raul Brancaccio auf dem Platz direkt. Das hört ihr jetzt.
Raul Brancaccio, champion here at the Open Menorca. It was a good final. What was the key to success in the end?
I mean, I think the key was believe in myself. I play very good match. I know that it was like first final of Challenger, so like for me it was like the fifth. So for me, I don't know, the key was believe in myself, and it worked. I'm very good, yeah.
And it's your third Challenger career title. What does it mean to you?
Means a lot, this one, because the last 3 years was so hard for me. So win today means a lot for me, and I believe more than before, yeah.
What are the goals for you the rest of the season?
I don't know, stay good with physically. So the injuries are very important at this time. So I don't know, I don't want to think in anything, just happy and continue like this.
And finally, how will celebrations look like tonight?
I don't know. I mean, I need just rest, because tonight I have the flights to come back at home. So I don't know, but here with my girlfriend, we will enjoy for sure.
Enjoy it. Have a good rest.
Thank you very much. Thank you.
Ja, coole Geschichte von Raul Brancaccio, hier als Alternate reingekommen und dann gewinnt er einfach mal das Turnier. Das ist schon... Manchmal gibt es solche Wochen, die einfach richtig gut für einen laufen. Auf einem höheren Niveau hat das Valentin Vacherot letztes Jahr geschafft.
Ja,
in Shanghai. Und,
ja, aber er war jetzt auch nicht der klassische Alternate-Spieler, der, sage ich jetzt mal, mit einem ganz schlechten Ranking, da kam das Ranking, kam eben aus Verletzungen. Er war ja schon mal Top 130, glaube ich. Also hat er schon zwei Challenger-Turniere gewonnen, unter anderem eins, was bei uns noch auf der Bucketlist steht, nicht vergessen. Numea hat er nämlich mal gewonnen.
Numea?
Ja, also. Das heißt, er kam natürlich, das ist schon ein Name auf der Challenger-Tour, war mit seiner Freundin, glaube ich, da, die beim Turnier war. Ich habe es leider nicht nachgefragt, aber ich glaube, also er trainiert ja in Valencia. Das heißt, ist ja schon lange eigentlich in Spanien ansässig. Sie scheint, glaube ich, sogar Katalanin zu sein, also hat irgendwie auch Katalan gesprochen. Und ja, die waren richtig emotional danach auch. Man hat richtig gemerkt, wie sie sich dann über diesen Titel da gefreut hat, weil er natürlich schon ein bisschen unerwartet kam. Aber steckt eben auch ein bisschen Leidensgeschichte dahinter, hat er mehrfach angedeutet in ein paar Gesprächen, mit denen ich da geführt habe. Was eben hauptsächlich was mit Verletzungen zu tun hat, aber dann auch in Italien, glaube ich, die eine oder andere Geschichte dabei war, die nicht ganz so glücklich für ihn gelaufen ist. Und ja, so war das natürlich jetzt ein Befreiungsschlag für ihn, das Turnier dort zu gewinnen. 100er Turnier ist jetzt die Woche schon in Monza und auch hier erste Runde zum Zeitpunkt, als wir aufnehmen, glaube ich, schon gewonnen gehabt.
Ja, momentan ist gerade noch ein Doppel zu Ende gegangen in Monza. Sander Gillet und Sam Verbeek haben gewonnen gegen Balaji und Sirihan Balaji und Neil Oberleitner. Also da wird heute nur noch Doppel gespielt heute Abend. Auf jeden Fall, das war die Woche auf Menorca. Raul Brancaccio hat dieses Turnier gewonnen. Wie gesagt, es geht jetzt in Monza weiter. Nächste Woche gibt es wieder zwei Podcasts. Einen von Chip and Charge zum Turnier in Monte Carlo beziehungsweise in Linz und im Billie Jean King Cup. Und um das richtige Tennis, wie es Florian Heer ausdrücken würde, kümmern wir uns dann in der neuen Ausgabe der Challenger Corner, wenn es dann nach Monza geht. Und das gibt es alles dann nächste Woche zu hören von uns. Das war's mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.